Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer Jam Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer Jam Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Dende, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. And the winner is, Banker meinen immer dich, wenn du beraten durch die Becks Unternehmerberatung bist. Mit dieser Line angelehnt an Shindy, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und es ist seit langer Zeit mal wieder eine Me, Myself and I, also eine sogenannte Solo-Folge. Wir haben keinen Gast am Start, ihr müsst nur mit mir Vorlieb nehmen. Und wir setzen eine Rubrik fort, die wir gefühlt vor 25 Folgen begonnen haben, nennt sich Q&A. Und in dieser Rubrik nehme ich euch mit in meinen Beratungsalltag, und wir gehen einfach mal typische Fragen durch, die mir immer wieder gestellt werden. Und neben der Beantwortung dieser Fragen plaudere ich auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so aktuell in meinem Beratungsalltag passiert. Und in dieser Folge drehen sich alle Fragen rund um die sogenannte Finanzierungsstrategie oder auch Bankenstrategie genannt. Und alle, die schon mal das Vergnügen hatten, bei mir im Erstgespräch zu sein, die bekommen ja dann zu hören, wie mein Dienstleistungsspektrum aussieht. Und für viele erstmal klar, nachvollziehbar, wir erstellen gemeinsam einen Businessplan, und im Rahmen dieses Businessplans erarbeiten wir auch die sogenannte Finanzierungsstruktur, sprich, wie kann das Vorhaben finanziert werden, welche Banken werden mit eingebunden, werden Förderbanken mit eingebunden, werden Bürgschaftsbanken mit eingebunden. Und wenn das klar ist, wissen wir, mit welchen Banken wir sprechen müssen und mit welchen Playern wir es in der Finanzierungslandschaft zu tun haben. Und dann geht es eben darum zu schauen, mit welchen Banken sprechen wir denn jetzt als erstes? Sprechen wir direkt zwei Banken an, drei Banken an? Und da heraus ergeben sich schon immer typische Fragen für meine Kunden, nämlich: Müssen wir denn mit mehreren Banken sprechen? Komme ich gleich mal drauf zurück. Und ganz häufig bekomme ich auch die Frage gestellt, soll ich denn schon mal mit meiner Hausbank sprechen? Und die meisten meinen mit der Hausbank ja tatsächlich die Bank, wo man jetzt vielleicht schon mal eine private Verbindung zu hat, wo man sein Girokonto hat oder wo man vielleicht auch schon mal eine Immobilie finanziert hat. Also mit der klassischen privaten Hausbank. Kurzer Einschub an der Stelle. Wenn wir im Finanzierungsprozess vom Hausbanken sprechen, meinen wir meistens das Hausbankenprinzip, was bedeutet, wenn ich Fördermittel in Anspruch nehmen möchte oder auch mit Bürgschaftsbanken sprechen möchte, dann geschieht dieses immer, was Förderbanken angeht, was Hausbanken angeht, was Bürgschaftsbanken angeht, in der Regel über eine Geschäftsbank, die dann die sogenannte Hausbankenfunktion übernimmt. Sprich, sie stellt die Anträge bei den entsprechenden Förderinstituten. Das muss aber nicht eure derzeitige Hausbank sein, also eure Privatbank. Das kann zum jetzigen Zeitpunkt für euch eine völlig fremde Bank sein. Es muss eine Geschäftsbank sein mit Zulassung zu Förderbanken. Und die übernimmt dann die sogenannte Hausbankenfunktion. Also zurück aber zu der typischen Frage, soll ich denn schon mal loslaufen? Und ich habe auch oft Menschen vor mir sitzen, die mir davon berichten, sie waren schon bei ihrer Hausbank und die Hausbank hat gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, oder ja, das ist ja gar kein Problem. Oder sie sagen, ich habe für nächste Woche schon mal einen Termin mit meiner Hausbank vereinbart. Soll ich den denn wahrnehmen? Und kommen wir auf letztere Frage zurück. Wenn wir entschließen, in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten, also dass ich euch berate, dann empfehle ich ganz klar, den Termin abzusagen, weil wir werden nicht, wenn der jetzt eine Woche später sein sollte, schaffen wir es zumindest im Regelfall nicht, den Businessplan zu erstellen, so dass wir ready sind, um auf Banken zuzugehen. Und das ist auch schon das Schlüsselwort, ready sein, um auf Banken zuzugehen. Ich predige ja immer in diesem Podcast, man soll professionell im Finanzierungsprozess agieren. Und die Professionalität fängt auch ganz vorne an, nämlich schon mal mit der Vorbereitung. Ihr solltet erstmal euch ein Bild über sämtliche Rahmenparameter machen, die diese Finanzierung beeinflussen. Und dann sollten diese ganzen Rahmenparameter in einen Businessplan münden. Und diesen Businessplan solltet ihr zwingend haben, bevor ihr mit Banken sprecht. Weil es ist sehr, sehr ungünstig, wenn wir jetzt oder wenn ihr losrennt und trefft auf einen Banker, der tatsächlich Interesse hat und sagt, hey, finde ich richtig spannend, gib mir doch mal einen Businessplan. Und dann sagt ihr, oh, den habe ich noch gar nicht, den wollte ich jetzt mal erstellen oder erstellen lassen. Und ich komme noch mal, ich sag mal ein bisschen überspitzt, in 3 Monaten wieder. Also das ist kein guter Einstieg in so ein Bankgespräch. Und um auch noch mal darauf zurückzukommen, dass Banker sagen auf so eine formlose Anfrage, die ja dann meistens nur aus irgendwelchen Wörtern besteht, hey, ich habe das und das vor, kannst du dir das vorstellen, dass dann Banker sagen, kann ich oder kann ich nicht, ist an sich auch nicht wirklich eine gehaltvolle Aussage, weil die ist ja auf nichts gestützt. Wie sollen Banker ohne Unterlagen sagen, ja, klar, klingt super, kann ich mir vorstellen oder nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also auf beide diese Aussagen gebe ich dann in dem Moment erstmal nicht viel, sondern sage immer, lass uns erstmal unsere Hausaufgaben machen, die Rahmenparameter analysieren, alles in einen vernünftigen Businessplan gießen und dann auf die Banken zugehen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich am Anfang Banken nicht verprellt, weil neben dem sogenannten Hausbankprinzip, was ich gerade schon erklärt habe, gibt es etwas Zweites, das nennt sich Regionalitätsprinzip. Und Regionalitätsprinzip bedeutet, ich kann im Regelfall nur mit den Banken sprechen an Ort des Geschehens, wie man immer so schön sagt, also da, wo die Investition stattfindet, dort, wo ihr gründen möchtet. Also wenn ihr in Kassel was auch immer eröffnen möchtet, dann müsst ihr im Regelfall mit Banken aus Kassel sprechen. Es gibt nur ganz wenige Banken, die wirklich überregional arbeiten oder gar national arbeiten. Die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Und von daher kommen dann im Regelfall irgendwie 4, 5, 6 Banken in Frage. Und das klingt vielleicht erstmal viel, ist aber gar nicht so viel, weil es Dutzende von Parametern geben kann, warum eine Bank sagt, hey, ich begleite das Vorhaben und eine andere Bank sagt, ich begleite das Vorhaben nicht. Und das können unter Umständen die gleichen Faktoren sein, die bei der einen Bank zu einer Zusage und bei einer anderen Bank zu einer Ablehnung führen. Will ich gleich nochmal ein paar Beispiele nennen aus dem Berateralltag. Will damit aber nur sagen, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Schüssen, wie man so schön sagt. Und wenn man durch Unprofessionalität dort schon mal 2 verbrannt hat, ist das sehr ungünstig. Von daher wirklich vorbereitet in die Bankgespräche gehen. Man kann generell auch absagen, und das werde ich auch häufig gefragt, wie gehe ich damit um, wenn eine Bank abgesagt hat? Man kann Absagen auch drehen. Auch das kommt vor, ist nicht der Regelfall, ist auch nicht die schönste Aufgabe. Für mich jetzt auch als Berater, wenn mir Kunden gegenüber sitzen, die sagen, ich war schon bei 3 Banken mit meinem Businessplan und habe da eine Absage mir eingeheimst. Dann geht es erstmal darum zu gucken, ganz klar, was waren die Gründe, sich die Unterlagen anschauen, die eingereicht wurden und gibt es Punkte, an denen man ansetzen kann, um nochmal in die Diskussion mit Bankern zu gehen und schauen, kann man da noch irgendwas retten. Oftmals ist es so, wenn es jetzt vielleicht auch Franchise-Vorhaben sind, auch von jungen Franchise-Systemen, wo auch der Franchise-Geber noch nicht so erfahren ist, wie kommuniziere ich wirklich mit Banken, was wollen Banken haben, dass vielleicht nicht alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Also wenn eine Absage kommt, wir können die Umsätze nicht nachvollziehen für den Standort, muss man halt schauen, kann man nochmal in die Standortanalyse reingehen, können wir Vergleichszahlen besorgen, sind die Vergleichszahlen, die eingereicht wurden, vielleicht nicht plausibel für eine Bank? Weil bei jungen Franchise-Systemen ist es ganz häufig so, dass in einer BWA sowohl der Pilotstandort drin sind, als auch Kosten jetzt beispielsweise für den Aufbau des Franchise-Systems. Das heißt, das ist ein bisschen verfälscht, in dem Fall schlechter vielleicht sogar dargestellt, der eigentliche operative Betrieb, als er in Wirklichkeit ist, weil da noch andere Kostenpositionen berücksichtigt sind. Dann kann man nochmal klar reingehen, das nochmal sauber aufarbeiten, nochmal die Standortanalyse vielleicht ergänzen, die Wettbewerbsanalyse ergänzen, die Gründer noch ein bisschen besser darstellen, noch andere Sachen aus dem Lebenslauf herausarbeiten. Also das ist alles tatsächlich machbar, ist auch in der Vergangenheit oder hat in der Vergangenheit auch schon dazu geführt, dass auf jeden Fall Absagen gedreht wurden, ist aber, wie ich schon sagte, nicht der dankbarste Job und auch nicht der leichteste Job und funktioniert natürlich auch nicht immer, muss man ganz klar dazu sagen. Aber es ist extrem wichtig, dass ein Berater an eurer Seite ist, der sich mit Finanzierung einfach auskennt, weil es zeigt sich auch immer wieder, dass man beispielsweise an Banker gerät, und die machen das jetzt nicht wissentlich, die einfach mal aus Unwissenheit bestimmte Dinge falsch einschätzen. Und ich habe da ein konkretes Beispiel. Und zwar, da war es so, also da war ich schon von Anfang an mit dabei. Und wir haben einen Businessplan eingereicht und hatten für dieses Vorhaben, es ging glaube ich um 80.000 Euro, oder 100.000 Euro das KfW-Startgeld mit eingebunden, was den Vorteil hat, dass über das KfW-Startgeld direkt eine 80-prozentige Haftungsfreistellung für die Hausbank enthalten ist. Das heißt, das Risiko der Hausbank ist minimiert. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, sondern ein bisschen den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall haben wir dieses Programm bewusst gewählt, weil wir damit sagen konnten, pass mal auf, wir haben uns auch gleich Gedanken gemacht, liebe Hausbank, wie dein Risiko minimiert wird. Die Restriktion ansonsten dieses Kreditprogramms sind aber, es ist auf 125.000 Euro begrenzt, war hier ja nicht das Problem, aber es ist begrenzt, neben den 125.000 Euro, es dürfen maximal 50.000 Euro Betriebsmittel sein, also Verbrennungsmotorgeld, wie Markus Marx, Banker von der Sparkasse Köln-Bonn, immer so schön sagt. Also alles, was nicht Investitionen sind, was Vorlaufkosten typischerweise sind oder auch Beratungskosten, all das sind Betriebsmittel. Das darf nicht mehr als 50.000 Euro ausmachen, damit man Anspruch auf dieses sogenannte KfW-Startgeld hat. Und wir waren, was diese weichen Kosten angeht, schon an der Grenze mit den 50.000 Euro. Und die Eintrittsgebühr bei diesem Franchise-System beträgt irgendwie, ich glaube, 30.000 Euro, meine ich aus dem Kopf raus. Und hatten das eingereicht und die Bankerin oder der Banker sagte, würde so leider nicht funktionieren und hat dann abgesagt, weil das Vorhaben nicht KfW-Startgeld berechtigt ist, weil man über der Betriebsmittelgrenze ist, denn die Eintrittsgebühr würden als Betriebsmittel zählen. Und das sind jetzt zwei Dinge, die mich dann verwundert haben. Zum einen ist die Aussage erstmal faktisch falsch, sage ich gleich was zu. Und zweitens, warum hat er dann, wenn es denn stimmen würde, dem er vorausgesetzt, nicht die Lösung angeboten? Okay, das KfW-Startgeld kommt nicht in Frage, aber als Besicherung können wir die Bürgschaftsbank beispielsweise mit einbinden. Also da merkte man schon, der Banker hat vielleicht nicht so richtig Lust auf das Vorhaben oder ist sich selber noch unsicher. Aber dramatisch ist eigentlich die erste Aussage, weil sie nämlich falsch ist. Die Eintrittsgebühr gilt sehr wohl dann als Investition, wenn ein Steuerberater bestätigt, dass die Eintrittsgebühr aktivierungsfähig ist, also abgeschrieben wird. Und wenn das der Fall ist, dann erkennt es die KfW auch als Investition an. Und damit sind wir in diesem Fall im KfW-Startgeldbereich. Bedeutet, wir haben in diesem konkreten Fall, also ich dann erstmal eine längere Stellungnahme geschrieben, wieso meiner Meinung nach das falsch ist. haben auch einen Steuerberater zitiert und das hat dann den Banker oder Bankerin dazu bewogen zu sagen, okay, ich prüfe das dann doch nochmal, halte Rücksprache mit der KfW. Auch das, muss man sagen, hätte man vorher machen können, bevor man absagt, erstmal mit der KfW vielleicht sprechen. Naja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, Banker, Bankerin hat sich dann entschuldigt, gesagt, okay, war ihr versehen. Sie dachte wirklich, es wäre nicht startgeldberechtigt. Sie hat sich schlau gemacht bei der KfW, funktioniert, hat es eingereicht. KfW hat zugesagt, Finanzierung wurde sichergestellt. So, jetzt nehmen wir mal den Fall, ich wäre als Berater oder ein anderer Berater wäre nicht dabei gewesen. Die meisten Gründer würden ja an der Stelle erstmal dem Banker glauben. Also warum sollte man einem Banker nicht glauben, wenn man nicht schon selber oft genug erlebt hat, dass Banker gewisse Dinge auch nicht wissen, ne? Wie jetzt in diesem Fall. Und da ist es eben so elementar wichtig, dass man da wirklich einen erfahrenen Menschen an seiner Seite hat, der das so noch ins rechte Licht rücken kann. Also um die Frage zu beantworten, wie gehe ich mit Absagen um, die Gründe erfragen und zu schauen, gibt es Argumentationen gegen diese Gründe, wie kann man das irgendwie noch entkräftigen, kann man irgendwas nachbessern und ansonsten aber auch einfach bei anderen Banken nochmal nachfragen. Und das hatte ich ja schon gesagt, ist auch so eine typische Frage, warum soll ich denn mit mehreren Banken sprechen? Weil die Erfahrung aktuell zeigt, das ist jetzt keine Statistik, die belegbar ist, das ist eine Gefühlsstatistik meinerseits. Man muss mit 3 Banken sprechen, damit man, um mindestens eine Bank auf seine Seite zu ziehen als Hausbank. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt Dutzende Gründe, wieso Banken absagen oder Banken zusagen. Und was ich auch schon sagte, da wollte ich jetzt mal Beispiele nennen, dass Banken ein und denselben Sachverhalt unterschiedlich beurteilen. Also, ich hatte 2 Bankgespräche an einem Tag für das gleiche Vorhaben. Junges Gründerteam. Die eine Bank hat gesagt, das ganze Vorhaben finden wir super. Hatte eigentlich schon einleitend gesagt, dass sie das Bankgespräch gerne begleiten möchten. Und hatten auch explizit herausgestellt, dass sie gerade den Fakt, dass es noch junge Gründer sind, als sehr positiv beurteilen. Nämlich auch für den Fall, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Am Anfang wird ja immer geguckt, was spricht für das Vorhaben und ja, alles toll und wir glauben da auch dran. Aber ein Banker beurteilt natürlich auch immer den Worst Case. Was passiert denn, wenn wir uns alle geirrt haben und es funktioniert halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Wie kommt er denn an sein Geld wieder ran? Und da hat er den Fakt, junge Gründer, gut qualifiziert, gut ausgebildet, heißt, sie finden mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn das schief geht, wieder einen Job. Sie arbeiten noch lang genug, dass man mit denen dann einen Deal schließen kann. Pass auf, wenn es schief läuft, dann zahlt ihr uns das Darlehen über 30 Jahre in einer kleinen Rate zurück. Das war die eine Bank. Die andere Bank, die das gleiche Vorhaben 4 Stunden später beurteilt hat, hat denselben Faktor junge Gründer eher als negativ bewertet, vor dem Hintergrund, ja, noch wenig Berufserfahrung, wenig Erfahrung in der Mitarbeiterführung und war da eher skeptisch erstmal. Anderes Beispiel, auch wieder 2 Bankgespräche, gleiches Vorhaben, da ging es um das Thema Eigenkapital. Der einen Bank hat das Eigenkapital völlig gereicht. Und die andere Bank hat gesagt, ja, für unser Haus haben aber die Regelung, es müssen Minimum, ich weiß es nicht mehr, 15%, glaube ich, an den oder 20%, ist ja auch egal, irgendeine Prozentsumme, daran haben sie festgemacht. Und dann fehlten 13.000 Euro Eigenkapital. Also ne, es sollten 13.000 Euro mehr sein, als wir im Businessplan berücksichtigt hatten, als auch der Gründer einsetzen konnte. Tatsächlich. Und anhand der Selbstauskunft konnten die Bankerinnen ja auch erahnen, dass nicht mehr Eigenkapital da ist. Und dann habe ich mich dann halt auch gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Sie sehen doch, dass nicht mehr Eigenkapital da ist. Und ja, dann ging es eher darum, können wir irgendwie den Kapitalbedarf senken? Kann der Franchise-Geber noch irgendwas tun? Und auch das war wieder so ein, oder ist ein gutes Beispiel dafür, die eine Bank sagt, hey, ist ja super, Eigenkapital X. Und die andere Bank sagt, nee, ist uns zu wenig. Also, es macht immer Sinn, mit mehreren Banken zu sprechen. Meistens ist es sogar zwingend notwendig, weil irgendwie eine oder zwei Banken immer mal absagen, bis es dann zum Erfolg führt. Und die Banker, Bankerinnen, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind in der jeweiligen Bank die sogenannten Vertriebler. Die haben sozusagen die Aufgabe, Geschäft hereinzuholen. Meistens können sie nicht alleine entscheiden, ob die Bank das Vorhaben begleitet, sondern sie müssen Rücksprache halten mit der sogenannten Marktfolge, die nur auf Aktenlage beurteilt, sprich auf Grundlage des Businessplans, guckt, haben wir da irgendwie Vergleichswerte, Vergleichszahlen, vergleichbare Fälle und prüfen halt die Plausibilität. Und im Normalfall müssen die mit positiv votieren. Und nur wenn Vertrieb und Marktfolge sagen, jawohl, wir machen das, dann geht es entsprechend weiter zur, wohin auch immer, Bürgschaftsbank, KfW, lokale Förderbank. Und dieser Vertriebler, sage ich immer, muss euer bester Freund werden. Und auch da gucken mich dann die meisten mit großen Augen an. Was bedeutet denn, der Banker muss mein bester Freund werden? Und warum ist es so? Weil dieser Banker das Vorhaben, euer Vorhaben, gegen sämtliche Widerstände durchboxen muss und nahezu jeder Finanzierungsprozess bringt Widerstände mit sich. Das eine kann schon direkt im eigenen Haus sein, mit der Marktfolge, was ich eben schon beschrieben hatte. Die können sagen, hey, nee, wir glauben nicht so richtig an die Zahlen, an den Standort, an den Gründer, die Gründer. Und dann muss der Vertriebler für euch stellvertretend in die Bresche springen und sagen, doch, ich glaube da aber dran, weil so und so und so und so. Oder wenn in diesem KfW-Beispiel, was ich genannt hatte, die Bankerin oder Banker, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob Mann oder Frau, gewusst hätte, dass die Eintrittsgebühr ganz klar eine Investition ist und die KfW hätte beispielsweise abgesagt vor dem Hintergrund, ja, aber wir haben die Betriebsmittelgrenze überschritten, dass sie dann selbstbewusst sagt, ja, nee, ist aber falsch, weil Eintrittsgebühr, hier haben wir auch vom Steuerberater testiert, ist aktivierungsfähig, von daher ist es eine Investition, also kann das KfW-Startgeld beantragt werden. Oder anderer Fall, ebenfalls KfW-Startgeld, da hat die KfW aus anderen Gründen abgesagt und die Hausbankerin konnte das auch überhaupt nicht verstehen und hat dann aber nicht hingeworfen, hat gesagt, okay, wenn die KfW schon absagt, dann war es das jetzt leider, sondern hat gesagt, okay, lösungsorientiert, verstehe ich nicht, warum die abgesagt hat, ich finde den Fall super, ich gehe damit zur Bürgschaftsbank und stellt das Vorhaben bei der Bürgschaftsbank vor. Oder ein sehr extremer Fall, den haben wir, glaube ich, auch schon in der Silvesterfolge erzählt. Eine Bank, die völlig überraschend erstmal gesagt hat, also der Vertriebler hat gesagt, Vorhaben finde ich richtig gut, war ein Gastronomie-Vorhaben, veganes Konzept, relativ hoher Kapitalbedarf auch, ich meine irgendwie knapp 500.000 oder so. Und Banker sagt, ja, finde ich total super, Gründerin finde ich total super. Und es haben eine Reihe von anderen Banken vorher schon abgesagt. Und es war eine Bank, mit der man nicht gerechnet hat, es war die Commerzbank. Und der Banker, aber wie gesagt, der Vertriebler, der beste Freund, findet das alles super, hat es bei der Bürgschaftsbank durchgeboxt, also 80%ige Bürgschaft. Und dann hat sich die Marktfolge aber quergestellt und gesagt, ja, nee, aus den und den Gründen wollen wir das nicht machen. Und hat immer neue Gründe gebracht, wieso die Marktfolge sagt, nee, das Vorhaben wollen wir doch nicht machen. Andauernd konnte der Vertriebler wieder entkräften und es ging aber immer so weiter, dass es dann selbst auf Vorstandsebene ging und irgendwann hat der Vertriebler gesagt, okay, ich komme hier an der Stelle leider nicht weiter, aber ich kenne eine andere Bank, die wird das Vorhaben wahrscheinlich mit Kusshand, so genau hat er es nicht gesagt, aber die wird das Vorhaben begleiten und hat das Vorhaben dann quasi weitergegeben an eine fremde Bank. Und auch das ist mal ein richtig guter Freund, muss man sagen. Und ich hatte da gerade jetzt wieder ein Beispiel, wo auch ein Banker gesagt hat, boah, ich kann euch da leider nicht helfen wegen Regionalitätsprinzip. Normalerweise können wir uns darüber hinwegsetzen, aber wir haben im Moment so viele Anfragen. Mein Chef wird mir das nicht genehmigen, dass wir dann etwas machen außerhalb des Gebietes, was immer eine Ausnahmegenehmigung mit sich bringen muss. Aber ich habe hier einen Kontakt, der kann euch mit Sicherheit weiterhelfen. Also auch das kann ein sehr, sehr guter Freund bewegen. Von daher, der Banker muss immer euer bester Freund werden. Und zwei typische Fragen sind auch, sind eine Insolvenz und ein negativer Schufa-Eintrag zwingend ein K.O.-Kriterium in einem Finanzierungsprozess? Und da muss man sagen, strikt genommen für sich alleine sollte es kein K.O.-Kriterium sein. Ich habe kürzlich selbst einen Gründer durch die Finanzierung durchbekommen, der eine Insolvenz durchlebt hat. Das haben wir auch offen kommuniziert, sowohl bei der Hausbank als auch bei der Bürgschaftsbank. Und beide haben zugesagt. Habe auch schon mehrfach Menschen mit einem negativen Schufa-Eintrag durch einen Finanzierungsprozess bekommen. Dann ist es allerdings so, dass alle anderen Kriterien, Faktoren, Rahmenparameter wirklich top sein müssen. Ich hatte es ja schon öfters gesagt, ich hatte es auch hier schon mal gesagt in dieser Folge. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum eine Bank ein Vorhaben begleitet oder nicht. Es ist selten ein Grund, der wirklich dann ausschlaggebend ist, dass eine Bank sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Und wie gesagt, eine Insolvenz, eine durchlebte oder negativer Schufa-Eintrag sollten streng genommen für sich alleine betrachtet kein K.O.-Kriterium sein. Wichtig ist, dass von vornherein offen, transparent damit umgegangen wird. Das ist auch der Grund, warum ich immer im Beratungsprozess eine Schufa-Auskunft haben möchte, weil ich einfach wissen möchte, laufen wir da Gefahr, dass wir irgendetwas argumentieren, kommentieren müssen von vornherein. Und das Gleiche ist auch, wenn man schon mal eine Insolvenz durchlebt hat. Ich sehe das sowieso nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich vertrete ganz klar die Auffassung, jemand, der schon mal durch sowas durchgegangen ist, hat mit Sicherheit daraus gelernt. Und es gibt auch viele Banker und gerade der beste Freund wiederum wird das genauso sehen und wird es auch entsprechend dann verteidigen gegenüber Marktfolge, Bürgschaftsbanken und vielleicht anderen, die es erstmal nicht so positiv in Anführungsstrichen sehen. Aber es sollte von Anfang an offen damit umgegangen werden und es sollte nicht so dieses Geschmäckle haben, dass man versucht, es zu vertuschen und hoffentlich kommt der andere nicht da drauf und entdeckt es sozusagen. Also offene Kommunikation ist da entscheidend und was aktuell tatsächlich oftmals ein größeres Problem fast darstellt, ist das Thema Bankauskunft und vor allem negative Bankauskunft. Und die meisten meiner Kunden fragen mich, was ist denn eine Bankauskunft? Das ist immer dann, wenn man eine Finanzierungsanfrage startet bei einer Bank, die nicht gleichzeitig die Hausbank ist, also wo ich mein Privatkonten habe, dann stellt die finanzierende Bank eine sogenannte Bankauskunft bei der Hausbank, wo halt gefragt wird, wie ist denn die Kontoführung bei euch im Haus? Und das betrifft meistens einen Zeitraum von 6, 12, 18 Monaten. Und in diesem Zeitraum darf es nicht zu Störungen gekommen sein, zu einer erhöhten Anzahl an Rücklassschriften. Und wenn dies nämlich der Fall ist, dann muss es die Bank auch entsprechend angeben. Und gerade eine KfW reagiert da aktuell sehr empfindlich drauf und das kann streng genommen für sich alleine zu einer Ablehnung des Engagements führen. Gerade beim KfW-Startgeld erlebe ich das aktuell sehr häufig. Was aber auch schon mit impliziert, dass ich es aktuell sehr häufig erlebe, dass Menschen eine negative Bankauskunft haben. Also ganz wichtig, wenn ich mich mit dem Thema Gründung auseinandersetze, haltet eure private Kontoführung wirklich sauber. Das kann euch sehr, sehr viel verbauen. Und auch da brauche ich dann wieder einen guten, besten Freund als Banker, der einen, wenn das auftritt, dann durch den Prozess führt. Das kann auch alles erklärbar sein, erläuterbar sein. Eine KfW, beim KfW-Startgeld hatte ich schon gesagt, die lassen sich meistens nicht auf eine Argumentation ein, aber dann brauche ich den lösungsorientierten Banker, der dann einfach eine andere Idee hat, und auch eine Bürgschaftsbank sieht das oftmals ein bisschen lockerer als eine KfW. Aber da bin ich dann wieder drauf angewiesen, wirklich meinen besten Freund an meiner Seite zu haben, dass dann der Finanzierungserfolg noch einsetzen soll. So, das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Ich bin draußen wie die Stimme. Der neue Song von Curse, gönnt ihn euch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.